Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Jolanda Spies.
Hallo Jolanda, hier ist Holger.
Holger, hallo.
Ich rufe an wegen Boulevardjournalismus im weitesten Sinne. Vor 10 Jahren warst du noch Politikerin für die Schweizer Grünen und damals ist der Boulevard über dich hergefallen, der Schweizer. Was genau ist damals passiert?
Ich ging als eine sehr unbekannte Lokalpolitikerin. Ich war 2 Stunden im Amt. Tatsächlich ging ich an eine Weihnachtsfeier. Die heißt bei uns Landammannfeier, eine Feier für den neuen Kantonsregierungspräsidenten eigentlich. Alle 2 Jahre findet die statt und da ging ich hin. Normaler Abend, normaler Konsum auch. Das war auch so Teil der Berichterstattung dann. Also man wollte das auch so framen, dass das so ein Saufgelage war. Das war es schlicht nicht. Also ich kann da auch wirklich für mich reden. Ich erinnere mich an 3 Gläser Wein so und ein irgendwie halbes Bier. Das ist ja eigentlich durchaus im Rahmen. Ja, das wurde dann irgendwie Mitternacht und ich habe da noch ein letztes Glas zu mir genommen, nachdem ich von der Toilette zurückkam. Ja, und dann weiß ich nichts mehr. Ich bin am Morgen aufgewacht und hatte Unterleibsschmerzen und einen Kater. Und habe dann beschlossen, ins Krankenhaus zu fahren und das abzuklären, weil ich hatte schon irgendwie so keine Erinnerung, aber ich meine Unterleibsschmerzen, ja. Da geht man ins Krankenhaus und lässt sich untersuchen. Man hat mich aber tatsächlich mehrere Stunden warten lassen dort und somit hat man, also alle haben vermutet, dass das müssten Kautropfen gewesen sein. Da waren ja auch mehrere Ärzte involviert. Man hat aber tatsächlich erst am Abend dann eine Blut- und Urinprobe gemacht, also rund 20 Stunden nach der mutmaßlichen Einnahme und das war einfach zu spät. Warum das so lange gedauert hat, weiß man eigentlich nicht.
Du gehst davon aus, dass du vergewaltigt worden bist an dem Abend?
Ich weiß einfach gar nichts. Ich habe das auch nie irgendwie, ich würde das nie getrauen, in Worte so zu fassen. Schlussendlich kann ich mich nicht erinnern und ging deswegen meine körperliche Integrität abklären im Krankenhaus. Und ja, man hat tatsächlich keine Drogen im Blut gefunden, weil zu lange her, das ist irgendwie naheliegend. Man hat aber dann DNA-Spuren gefunden in meinem Intimbereich. Und eine DNA-Spur konnte man klar einem anderen Politiker zuweisen von der SVP. Und eine andere DNA, das ist ein sogenanntes Mischprofil, also eigentlich eine DNA von mehreren Männern. Man weiß das, ja, man hat das nicht mehr so genau angeschaut. Es gab ein zweiter Verdächtiger dann, aber man hat diese DNA-Probe nicht abgeglichen. Diesmal, ja, und das ist eigentlich schon alles, was ich da erzählen kann von diesem Anlass, an den ich mich erinnere, vor 10 Jahren. Und was aber danach dann erst passierte, war eigentlich das Tragische oder das Verrückte.
Was ist danach passiert?
Ich wurde vorgeladen von der Polizei, eine Aussage zu machen. Ja, weil eine Ärztin hat die Behörden informiert. Das wurde mit mir so nicht abgemacht. Also wir haben abgemacht im Krankenhaus, dass wir warten, ob man irgendwas findet, eine K.O.-Tropfe, eine Drogenspur oder eben eine DNA oder irgendwas. Und dass ich dann mir überlege, was ich damit mache, ob es für mich wichtig ist, eine Anzeige zu platzieren, damit man vielleicht irgendwie den Fall lösen kann oder nicht. Und das hat aber eine übereifrige Ärztin gemeldet. So wurde ich von der Polizei vorgeladen, musste aussagen, habe aber bei dieser Aussage, da gibt es eine Videoaufzeichnung, niemanden beschuldigt und wirklich deutlich gesagt, ich kann mich einfach nicht erinnern. Also keine Anschuldigungen geäußert. Ja, ich ging dann wieder nach Hause, versuchte die Tage so gut wie es geht zu überstehen. Also man muss vielleicht noch sagen, es war 2 Tage vor Weihnachten. Also diese Feier war 4 Tage vor Weihnachten. 2 Tage vor Weihnachten war ich bei der Polizei und an Weihnachten, also an Heiligabend, titelte dann der Blick, die auflagestärkste Boulevardzeitung der Schweiz, in großen Lettern auf der Titelseite, hat er sie geschändet.
Woher wusste der Blick, wen er da beschuldigen muss?
Das weiß man bis heute nicht, woher der Blick diese Informationen hatte. Es hatte viel Detailwissen in diesem Artikel. Es lässt darauf schließen, dass die Quelle entweder beim Krankenhaus oder bei der Polizei zu suchen ist. Das wurde aber nie noch nur untersucht. Also das wäre natürlich eine Amtsgeheimnisverletzung, aber das hat man nie näher angeschaut. Und auch ich war danach mit ganz viel anderem beschäftigt. Das haben wir leider nie abgeklärt. Ja, es war Heiligabend und ich hatte zu Hause einen Mann und drei kleine Kinder. Und die Boulevardzeitung titelte: Hat er sie geschändet?
Was ist danach passiert, nach diesem Titel? Also ich würde jetzt erwarten, dass alle sich an eben diesem vermeintlichen Vergewaltiger abarbeiten würden. Haben sie aber gar nicht, ne?
Nein, es ist mir wirklich wichtig zu sagen, ich bin davon überzeugt, dass er, gegen den ein Strafverfahren dann eröffnet wurde, nicht ein Täter ist. Man weiß, ja klar, eine DNA hat man gefunden. Die Frage ist doch vielmehr, wer hat mir diese Drogen verabreicht? Und ich würde mir wünschen, man hätte das wirklich genauer angeschaut. Man hat das nicht gemacht und ich muss damit leben. Und man hat sich wirklich danach in der Boulevardberichterstattung, welche dann auch sich ausweitete auf die Berichterstattung von sogenannten Qualitätsmedien tatsächlich, geriet eigentlich ich in den Fokus. Ich habe auch schon wirklich am Tag der Schlagzeile, also an Heiligabend, habe ich schon die ersten Morddrohungen bekommen. Ich weiß nicht, das war sicher für diesen Mann ganz und gar auch nicht lustig, also wirklich nicht. Es zeigte sich aber im Laufe der Zeit, dass der Fokus komplett auf mich gelegt wurde, als Frau und als quasi Objekt. Man hat auch immer so ein Foto von mir gezeigt, ein Foto, das ich verwendet habe für den Wahlkampf. Also es war wirklich ein Foto, da wollte ich die Leute anstrahlen. Ich habe da drauf gelacht wie ein Maikäfer. Man hat immer dieses Foto genommen und das war irgend so ein Mix, ja, der es dann einfach schwierig machte, mit mir solidarisch zu sein vielleicht oder mindestens einfach mal ruhig zu sein und nicht noch auf mich drauf zu hauen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Warst du jetzt täglich Gegenstand der Berichterstattung, wöchentlich, monatlich? Wie sah das aus, was da wir reden ja über viele Jahre, die das gegangen ist.
Ja, so die intensivste Kampagne, die dauerte 2 Jahre. Also zum Startschuss von Blick, wie gesagt, die auflagestärkste Boulevardzeitung der Schweiz, das ist zu vergleichen mit der Bild, hat das angefangen, schon am selben Tag haben da alle nachgezogen, 20 Minuten, auch irgendwie ein Tagesanzeiger, fuhren mit diesem Zug mit und man hat einfach diese Sensibilität für Sprache zum Beispiel. Also bei einem mutmaßlichen Sexualdelikt, ich muss schnell, ja, das kann ich vielleicht jetzt schon sagen, man hat mir dann attestiert, aber erst Jahre später, 3 Jahre später, bekam ich von der Staatsanwaltschaft die Verfügung, da drin stand, ich durfte davon ausgehen, Opfer eines Sexualdelikts geworden zu sein damals und habe auch nichts falsch gemacht. Also das ist schon mal gut, man hat einfach keinen Täter. Damit musste ich leben. Aber ja, eben, die Boulevardzeitung, nicht nur, auch sogenannte Qualitätsmedien haben das einfach auf die Spitze getrieben, 2 Jahre lang und einfach, ja, ich weiß nicht, wir hatten in unserem Quartier, waren Reporter, klingelten an die Türe. Bei uns, wir mussten unsere Fenstertüren auch verdecken mit so Bettlaken. Das war wirklich schlimm. Und weshalb geriet ich in diese Situation? Ich ging mit einem Filmriss ins Krankenhaus, fertig, wie man das eigentlich macht als Frau, oder? Würde ich sagen. Aber ich hatte das, ja, damals hat man das. Ich meine, heute ist es total anders. Wir haben MeToo war in der Mitte. 2017 hat sich das nochmals komplett geändert. Aber damals wirklich die Sprache, das wollte ich sagen, ich bin ein bisschen abgeschweift. Sexskandal, Sexaffäre, Techtelmechtel, das waren die Titel zu einem mutmaßlichen Sexualdelikt.
Was ich nicht verstehe, ist, warum gab es eine Kampagne, die über 2 Jahre gelaufen ist, und zwar gegen dich und nicht gegen den mutmaßlichen Täter?
Man hat ihn auch belustigt, man hat sich auch über ihn lustig gemacht, aber es war wirklich so, dass man, wir hatten da kurz darauf, dann im Januar, Februar 2015, war dann Fasnacht und bei euch ist es doch auch so, da hat man diese Fasnachtswagen und diese, ja, alle verkleiden sich und das war das Thema an der Fasnacht und damit war der Dammbruch passiert, also da hat man sich die Leute eigentlich belustigt über eine Sache, welche mich im Innersten betroffen hat und auch, ich wäre fast daran gestorben. Ich wurde depressiv. Eben, ich hatte drei kleine Kinder, einen großartigen Mann, der mich auch nicht hinterfragt hat, weil er war ja mein wichtigster Zeuge in dieser Nacht, als ich nach Hause kam. Ja, ich kann das nicht so erklären. Ich weiß nicht, ob das was Innerschweizerisches ist. Also ich wohne hier wirklich so in der Innerschweiz, in einem sehr, sehr stockkonservativen Kanton, sehr katholisch, aber trotzdem eigentlich weltoffen. Der Kanton Zug ist so der Wirtschaftsplatz oder Bitcoin, alles und so, aber sehr, sehr, sehr katholisch. Und dass mir das sowas passiert ist hier, ich glaube, wäre ich nur in Zürich ansässig gewesen, wäre das vielleicht auch nicht so aufgeblasen worden. Erst recht nicht irgendwie in Deutschland, glaube ich.
Du sagtest vorhin, die erste Kampagne hätte ungefähr 2 Jahre gedauert. Gab es noch mehr Kampagnen?
Ja, das gab es. Es war so nach etwa eben 2 Jahren, hat es dann langsam aufgehört, als ich dann die ersten gerichtlichen Urteile in der Hand hatte. Da wurden also Journalisten verurteilt wegen übler Nachrede. Ein Journalist von der Weltwoche jetzt zum Beispiel, der stellvertretende Chefredaktor der Weltwoche, wurde verurteilt. Es fand eine Aufarbeitung statt in diesem Sinne. Ich wollte einfach nicht Opfer der Medien sein. Ich wollte überhaupt kein Opfer sein. Ich habe dann begonnen, andere Menschen, welche digitale Gewalt erfahren, aber auch andere Formen von Gewalt, Teenager, Mädchen, habe ich beraten, wie sie mit ihren Gewalterfahrungen umgehen können. Ich habe dann auch den Verein Netzcourage gegründet. Das ist so ein bisschen das Pendant zu Hate Aid vielleicht. Wir waren noch ein Jahr vor der Gründung von Hate Aid habe ich Netzcourage gegründet. Ich bin auch immer im Austausch gewesen mit Hate Aid. Das war großartig. Aber ich habe mich da ein bisschen emanzipiert auch. Ich habe da die Ebenen wechseln wollen. Ich konnte auch dann fortan über diese Gewalt sprechen, die mir angetan wurde in Form von digitaler Gewalt, als quasi Fachperson und nicht mehr als Opfer. Das war mir irgendwie noch wichtig. Das hat mir gut getan und auch in der Schweiz hatten wir ja nicht so eine Stelle, die das jetzt erledigt hätte. Da war ich dann die Einzige, die das angeboten hat. Es ging aber weiter, du hast gefragt, gab es noch eine weitere Kampagne? Ja, es lief alles super. Wir hatten auch Bundesaufträge und so weiter, Zusammenarbeit mit Swisscom und Polizei und allem. Ja, dann begann auch diese Kampagne von Blick aufzuarbeiten, habe eine Klage eingereicht wegen Persönlichkeitsverletzung, habe Recht bekommen in großer Deutlichkeit und man hat das dann weitergezogen, es wurde bestätigt aber vom Obergericht und dann hat sich der CEO des Ringier-Konzerns.
Das ist der Konzern hinter dem Blick.
Ja, genau. Blick gehört zu Ringier und der Konzernleiter hat sich da entschuldigt öffentlich auf der Titelseite des Blick. Also Entschuldigung, Jorandas Spies-Häcklin, es tut uns leid, wir wollten dir kein Leid zufügen, irgend sowas. Das war eine wirklich großartige Geste, so empfand ich es. Aber es ging dann nicht lange, etwa wenige Wochen, hat sich der Tagesanzeiger eingeschaltet. Tamedia, das ist dann der größte Medienkonzern der Schweiz. Und zwar genau zum Zeitpunkt, als ich gesagt habe, danke Marc Walder für die Entschuldigung, ich nehme das gern an. Ich hätte aber einfach gerne die Gewinne zurück, die ihr gemacht habt mit dieser Berichterstattung. Weil diese Gewinne, ihr hättet kein einziges Mal über mich schreiben dürfen. Den Opferschutz hättet ihr nicht missachten dürfen. Also gebt mir einfach das Geld, was ihr verdient habt. Ich mache was Gutes daraus. Ja, und dann eben hat sich der Tagesanzeiger eingeschaltet. Ich glaube, das war so ein Punkt, so ein Branchending. Also man hat sich da natürlich irgendwie kurzgeschlossen abgesprochen, aber ich hatte fortan den Tagesanzeiger als Gegner. Ringier gab Ruhe vordergründig, aber es wurde kurz darauf eine Tagesanzeiger-Autorin beauftragt, ein Buch zu schreiben, also eine Recherche anzustrengen über mich. Und dann entstand ein Buch daraus, in welchem die ganze Geschichte damals, diese Landamann-Feier, nochmals aufgewalzt wurde.
Warum? Irgendwas scheine ich übersehen zu haben. Warum bist du die Geschichte und nicht der vermeintliche Sexualstraftäter?
Ich kann es dir nicht sagen, Holger, wirklich nicht. Also das ist das Patriarchat, ich weiß nicht, das klingt sich halt super. Also, und dass ich nachher, natürlich, weißt du, bei der ersten Kampagne war es eben, man hat mit meinem Bild gearbeitet, also man hat wirklich Sex and Crime, das hat schon gepasst und einfach, sie haben ja enorme Klickzahlen hat mein Gesicht generiert. Aber nachher ging es natürlich ans Eingemachte, als ich gesagt habe, ich hätte gern den Gewinn dieser Kampagne zurück, weil der gehört euch nicht. Da hat man schon gemerkt, um wie viel Geld es da geht. Also die haben das ja, die wissen das ja, um wie viel Geld es geht. Auch wenn die breite Bevölkerung bis jetzt keinen Schimmer hat davon, wie viel Geld solche Boulevardkampagnen einspielen. Ich hatte ja auch nur eine Vermutung. Inzwischen weiß ich es. Aber ich meine, die Verleger, das hat Ding Dong gemacht. Die wussten, jetzt müssen wir das tun. Und dieses Buch dieser Tagesanzeigerjournalistin, welches nachher in Auftrag gegeben wurde, also die Recherche, aus welcher dann ein Buch entstand, das ist immer noch ein laufendes Verfahren. Wir sind am EGMR in Straßburg inzwischen. Also das Buch wurde publiziert, obwohl wir keine Rechtssicherheit hatten. Also es gab, ja, es ist kompliziert, das alles zu erklären. Jedenfalls, es gab keine Rechtssicherheit, dieses Buch jetzt publizieren zu dürfen. Das Gericht hat nämlich vorher gesagt, das ist wahrscheinlich ja schon dann auch persönlichkeitsverletzend, weil mein Name hätte man nicht nennen dürfen, wenn jetzt ein Buch kommt und das Ganze nochmals irgendwie aufwirbelt. Das kann man ja eigentlich nicht schreiben, ohne meine Persönlichkeits- und Intimsphäre nochmals zu verletzen. Gut, und dann hat ein Gericht hat diesen provisorischen Entscheid aufgehoben. In der Zwischenzeit hat diese Journalistin die Zeit genutzt, um zu publizieren. Hat sie gemacht. Das Buch ist erhältlich. Aber ich habe dann halt eine Klageänderung gemacht und Feststellungsklage und Gewinnherausgabe. Das ist hängig und eben ein Grundsatzentscheid beim EGMR, der Persönlichkeits- und Intimsphärenschutz von öffentlichen Personen oder Personen, welche öffentlich gemacht wurden, das wird jetzt dort entschieden. Und ich meine, EGMR ist ja auch noch krass. In der Schweizer Verfahren werden zu 98,5% zurückgewiesen, aber meine Klage wurde angenommen.
Du sagtest eben das Wort Gewinnherausgabe und das ist ja auch genau das, wo du den Ringier Verlag verklagt hattest und jetzt gewonnen hast. Was steht im Urteil?
Im Urteil steht das, was wir in der Klage gefordert haben, tatsächlich. Wir haben dem Gericht 4 verschiedene Rechnungsvarianten präsentiert. Wir haben auch 4, es geht wirklich um 4 Artikel nur von 150. Also wir haben 4 exemplarische Artikel herausgenommen, die sind persönlichkeitsverletzend. Das wurde schon länger geklärt. Und wir haben jetzt einfach die Erträge dieser 4 Artikel berechnet. Und das ist ein Novum. Das hat es so noch nie gegeben. Man wusste auch nie so genau, eben, ja, oder man sagte, man versteckte sich vielleicht ein bisschen hinter der Ausrede. Man kann das gar nicht so berechnen, weil, ja, wir gehen ja nicht am Kiosk zählen, wie viele Zeitungen wir verkauft haben. Das geht doch nicht. Aber ja, halt seit der Digitalisierung ist gerade im Online-Journalismus ja jeder Klick hinterlegt. Also man kann sehr, sehr genau eruieren, wie viel mal darauf geklickt wurde. Man sieht, wie viele Werbeeinblendungen geschaltet wurden. Man kann nachschauen im Katalog, wie viel die kosten. Und so gesehen haben wir dann diese Rechnungen angestellt. Bei Print war es ein bisschen komplizierter. Da mussten wir so eben eine Gewichtung machen und die Gesamteinnahmen der ganzen Zeitung dann aufteilen auf diese Gewichtungseinheiten und so weiter. Steht alles im Urteil, welches man auf meiner Website anschauen kann, wenn man möchte. Und ja, also das Gericht ist eigentlich der Berechnungsmethode unserer Gutachter gefolgt. Wir haben 3 Gutachter, 3 Experten, welche das berechnet haben, das ist einfach nur großartig.
Wie viel habt ihr ausgerechnet, wie viel Geld hat das Gericht euch zugesprochen?
Mhm. Wir haben also ein Range von, ich sage es jetzt in gerundeten Zahlen, 320.000 und 420.000 Franken, welche die 4 Artikel zusammen ergeben plus Zinsen. Und das Gericht hat sich jetzt dafür die 320 entschieden plus Zinsen plus Entschädigungen. Da kommen wir halt auf ganz schön viel Geld, weil wir haben bei den Schweizer Gerichten rechnet man mit 5% Zinsen jedes Jahr. Und da kannst du schnell ja, die Rechnung machen. Über 10 Jahre ist das wahnsinnig viel. Also ein Drittel kommt da noch obendrauf.
Das heißt, du kommst da auf über 500.000 dann irgendwann.
Das ist so knapp 600.000 Franken, wurde mir jetzt zugesprochen. Also inklusive Gutachterentschädigung und auch noch, ja, das eigentlich, und eine Gerichtskostenentschädigung. Ja, das ist wahnsinnig viel Geld, oder? Stimmt.
Diese Berechnung, das ist ja nur eine Annäherung.
Ja, ich meine, wir haben einfach plausibel aufgezeigt, wie man es rechnen kann. Und unsere drei Experten, das sind Menschen, die haben im innersten Kreis der Branche gearbeitet. Also ein Experte jetzt aus der Schweiz hat Watson gegründet und war mal Chefredakteur von 20 Minuten online. Und ich meine, der kann das hin und retour rechnen. Er heißt Hansi Voigt. Oder ein zweiter Experte, welcher leider gestorben ist vor kurzem, das war Ralf Baumann. Der arbeitete mal bei T-Online. Und Bea Knecht war CEO von Zattoo. Ich glaube, sie hat das auch gegründet. So ein Streamingdienst. Also das sind Menschen, die kennen das Klickgeschäft wie die eigene Hosentasche. Und die konnten das einfach plausibel darlegen, was das etwa kosten muss und wie man das eben so errechnen kann. Also gerade bei Online ist es wirklich eine recht exakte Rechnung. Und der Punkt ist eben, Ringier, also der Blick hat uns ja viele Zahlen halt nicht wirklich dann offen gelegt. Also sie wurden zwar verpflichtet, uns Klickzahlen offen zu legen, das haben sie dann so gemacht, aber wir hätten natürlich auch noch weitere Werte gebraucht, nämlich den exakten Inseratepreis zum Beispiel, dieses exakten Artikels. Ich meine, das ist hinterlegt. Das kannst du mir nicht sagen, dass man das nicht mehr weiß. Kann man nachschauen, zu wie viele Franken so ein Inserateplatz damals gekostet hat. Das haben sie uns nicht gesagt. So hat der Richter einfach eine Annahme getroffen. Und auch diese Annahme, die ist im absolut untersten Bereich zu finden von den Möglichkeiten, die man hat. Und man kann jetzt auch sagen, also diese Artikel, ich meine, es waren 150 Artikel über mich in den ersten 2 Jahren und 41 davon waren Top-Artikel. Und Blick hat das jeden Tag auch selbst ausgewiesen im gedruckten Blick, welches die bestgeklickten Artikel sind. Und da waren meine einfach so oft zu oberst. Und ich meine, wir reden davon, von einem Wert von eben, es ist für die Schweiz noch viel, so knapp 300.000 Klicks. Und aber nur schon der Zweitbeste hatte dann so gut die Hälfte davon an Klicks. Also dieses Gefälle ist wahnsinnig groß. Der bestgeklickte Artikel, der bringt wahnsinnig viel Geld. Und der Zweitbeste auch noch, aber vielleicht nur noch die Hälfte. Und wenn man das jetzt mit dieser Information mal überlegt, und das waren so viele bestgeklickte Artikel, dann ist das die Erklärung dafür, dass ich jetzt über 500.000 Franken quasi, dass mir das zugesprochen wurde. Das ist schlicht und einfach, das war so viel wert.
Ringier sagt ja, die Zahlen sind völlig unrealistisch. Wenn man halt hochrechnet, dann ist das ja mehr Geld, als dieses ganze Unternehmen jemals verdient hätte.
Genau, sie machen aber diese Abstufung nicht. Oder sie rechnen damit, wie bei Wikipedia oder wie bei der NZZ von mir aus, hat man wahrscheinlich nicht so ein Gefälle. Das ist alles ungefähr gleich. Und der 50. Artikel des Tages hat nur ein bisschen weniger Klicks als der erste natürlich, aber so ist krass ist das Gefälle nicht. Bei Blick ist diese Kurve wie bei einer Achterbahn, so wirklich so ganz, ganz steil. Und das muss man aber verstehen, und der Richter hat das verstanden. Und die jetzt schreien, ja, nein, es ist viel zu viel Geld, weil das würde bedeuten, dass Journalismus eine Geldmaschine ist. Nein, so ist das nicht. Es geht hier um absolute Top-Boulevard-Artikel, also die bestgeklickten des Tages. Und das ist nicht zu vergleichen mit einem normalen journalistischen Artikel, einfach nicht.
Das heißt, mit dem Top-Artikel verdienen die, was weiß ich, 10.000 Franken und mit dem nächsten nur noch 100.
Ja, mit dem Top-Artikel verdienen die eben 100, also oder 120.000 Franken und mit dem zweiten etwa die Hälfte. Und so ab etwa dem Zehntbesten pro Tag ist schon fast ein Minusgeschäft. Also verstehst du, wie ich meine das? Aber das sind Informationen, die haben diese Medienexperten, die wissen das. Und die haben das ja in diesem Gutachten aufzeigen können, glaubhaft.
Eine außergerichtliche Einigung ist dir auch angeboten worden. Warum hattest du die abgelehnt? Weil es ist ja weniger Stress, ne?
Absolut, ja. Und da wäre ich auch immer bereit dazu gewesen, zumindest anfänglich noch, muss ich jetzt vielleicht doch sagen. Man hat mir da, als ich gesagt habe, jetzt ja, gehe ich vor Gericht, ich möchte Gerechtigkeit, hat man mir 150'000 Franken angeboten und meine Anwaltskosten waren da schon höher. Das habe ich dann so gesagt und da hat man nicht darauf reagiert. Etwas später kam dann noch das Angebot, den Verein Netzcourage finanziell etwas aufzurüsten, aber nur, wenn der Verein gegen digitale Gewalt unter der Flagge von Blick weiter betrieben wird. Also Ringier, muss man sagen. Und das konnte ich nicht, das wollte ich nicht. Ja, und dann war ganz lange Funkstille und das ist auch überhaupt nicht so, dass ich da immer irgendwie, dass man mit mir versucht hat zu reden, das stimmt nicht, das ist gelogen. Das letzte Angebot, das kam eigentlich letzten Frühling, das war aber weniger, also für die ganze Kampagne dann gerechnet, weniger als die 150'000 vor 5 Jahren.
Das war jetzt noch nicht letztinstanzlich. Denkst du, dass das Urteil Bestand haben wird? Also nicht hoffst du, sondern denkst du?
Ja, ich denke, das Urteil wird Bestand haben, weil ich noch nie ein Urteil in einer solchen Detailtreue oder so einer, ja, ein so gut durchargumentiertes Urteil gelesen habe. Der Richter zog sich immer und stützte sich immer auf ein Bundesgerichtsurteil, welches vor etwa 20 Jahren vom Vater einer Schweizer Tennisspielerin erkämpft wurde. Das war so das erste Gewinnherausgabeurteil. Er hat es dann nachher aber nicht umgesetzt. Er hat sich dann doch verglichen. Deshalb haben wir nur mal ein Urteil, dass eine Gewinnherausgabe grundsätzlich unter diesen und diesen Umständen möglich ist. Und mein Fall ist halt passt halt in diese Box.
Du hattest eben gesagt, ihr habt nur 4 von was? 150? Mhm. Ja. Über 100? Ihr habt nur 4 Artikel genommen. Ja. Mhm. Und die beispielhaft bei Gericht abgeben. Wirst du jetzt auch alle anderen Artikel nehmen und da auch nochmal Gewinnherausgaben verlangen?
Das steht mir jetzt offen, ja. Es gibt in der Schweiz tatsächlich noch ein weiteres Gewinnherausgabeurteil, das wichtig ist, das sogenannte Kampagnenurteil. Das hat mal Karl Hirschmann erkämpft. Und in diesem Urteil heißt es, wenn wenige Artikel persönlichkeitsverletzend sind, dann ist es die ganze Kampagne. Und das bedeutet ja eigentlich nichts anderes, als dass der Ertrag der ganzen Kampagne mir zugute stehen würde. Also wenn ich das herausfordere, wir organisieren uns jetzt, wir machen grundsätzliche Auslegeordnung. Was ich sagen kann, ist, dass die ganze Kampagne gerichtsfest gesichert ist. Und also vom Beweiswert her haben wir da diese Arbeit bereits erledigt. Und das steht uns jetzt offen, ob wir diese Kampagnenklage einreichen.
10 Jahre bis hierhin, über 150'000 Franken Anwaltskosten. Wo hast du dieses Geld her? Ich hätte keine 150'000 für Anwälte.
Ja, ich eigentlich so. Wenn ich jetzt da allein wäre, hätte ich das auch nicht. Aber ich habe ein großartiges Umfeld, also schon mal eine Familie. Wir haben ein bisschen was gespart, mein Mann und ich. Wir haben jetzt auch nie irgendwie große Reisen gemacht oder teure Autos gefahren. Wir hatten einfach ein Polster auf der Seite und ja, das ist aber eben, das ist mir schon klar, muss man zuerst einmal haben. Das war etwas, wir haben auch, aber auch in der Familie, wir konnten einen Teil des Erbes vorbeziehen. Und ich hatte zweimal, konnte ich ein Crowdfunding machen. Da haben sich Tausende von Leuten haben sich da beteiligt an diesen Gerichtskosten. Das war auch was ganz Konkretes, oder? Man gibt da ein Nötchen für diese Gerichtskosten oder diese Anwaltskosten und ist dann auch Teil des Großen. Das war wirklich wunderbar, diese Solidarität. Ja, deshalb mache ich es. Ich ziehe das auch deshalb durch. Also selbst wenn die jetzt kommen und sagen, hier hast du die Million, dann will ich das natürlich nicht nehmen, weil dieses Urteil, das ist jetzt wichtig und das muss rechtskräftig werden. Das schulde ich der Gesellschaft. Ich bin wirklich stur und ich habe einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und mein Mann hat 2016, bevor wir die erste Klage gegen Ringier eingereicht haben, hat er gesagt, wir machen, bis es gerecht ist. Also nicht gerecht, sondern gerecht ist.
Mit E. Oder? Mhm.
Genau, weißt du, wie ich meine. Genau, und so lange machen wir das. Ja, und also wirklich, ich meine, du musst es mal finden, dass es möglich ist, auch, dass diese Familie so gestärkt wird durch ein solches Ereignis. Diese ganze Verwandtschaft, die ist auch riesengroß, aber wir sind da wirklich eine ganz starke Truppe.
Hast du eigentlich mehr Zuspruch oder mehr Ablehnung erfahren in der ganzen Zeit?
Das kommt jetzt ein bisschen auf die Sichtweise drauf an. Im jetzigen Twitter X, wie es jetzt heißt, da gibt es nur Ablehnung, aber da bin ich nicht mehr. Das ist ja ein bisschen egal, oder? Zuspruch gibt es tatsächlich vor allem auch jetzt vom Ausland her. Das finde ich wahnsinnig, weil, das muss ich noch schnell sagen, wir haben hier in der Schweiz das Problem, dass es nicht so viele Medienkonzerne gibt. Es gibt Tamedia, eben diese mit dem Buch, die fahren diese Kampagne und auch wirklich ganz miese Artikel, schrieb man da über mich. Wir haben Ringier, die sind da selber sehr involviert, oder? Dann haben wir noch... CH Media gibt es auch noch, zu denen gehört die Zuger Zeitung, die haben ganz, ganz, ganz schlimme Sachen geschrieben vor 10 Jahren. Die sind also auch involviert. Das war's, dann gibt es noch ein paar kleine. Und das in der Schweiz gibt es sowas wie eine Medien-Omerta. Es ist niemand mehr fähig, diese Geschichte, diesen Medienskandal aufzuarbeiten. Zuerst framte man ja das immer als Sexskandal. Danach hat man irgendwann herausgefunden, die einzigen, die irgendwie verurteilt wurden, das waren Medien. Die einzigen, die auch Anschuldigungen gemacht haben, das waren Medien. Also es ist ein Medienskandal. Aber es kann niemand aufarbeiten oder irgendwie mal deeskalieren oder so. Ich bin fast ein bisschen darauf angewiesen, dass die Klärung, die kann eigentlich auch nur vom Ausland her kommen, glaube ich. Dass niemand mehr einfach neutral und unabhängig in der Schweiz. Alle haben irgendwelche Interessen.
Selbst euer öffentlich-rechtlicher Rundfunk?
Nein, stimmt. Die große Ausnahme. Ich glaube, SRF SRF muss sich wirklich ein Kränzchen winden. Die haben in einer stoischen, auch Sturheit, ein bisschen wie ich, das immer sehr, sehr ausgemittelt. Da gab es also keine Artikel mit Schlagseiten. Das ist wahr. Wir haben zum Glück ein starkes SRF. Da bin ich dankbar. Und das war es dann aber schon, Holger.
Ja. So eine Geschichte dominiert die ganze Zeit dein ganzes Leben? Oder ist das so ein Ding, was irgendwann nebenher läuft, weil du weißt, wo du hin willst und du bedienst das so mit?
Nein, das ist natürlich immer da. Wir sprechen da auch in Zeiten, als es mal ruhiger war, so vor ein paar Jahren, da haben wir jeden Tag darüber gesprochen. Ich meine, ich hatte doch immerhin ein erstes Trauma, das ich gar nicht verarbeiten konnte. Dann kam die Medienkampagne und auch die Hetze auf Social Media. Das waren so drei ganz, ganz große Berge vor mir. Und ich habe das natürlich auch noch nicht alles verarbeitet. Inzwischen geht es aber auch nicht mehr um mich oder meine Geschichte, sondern es geht ja wirklich um die Veränderung des Systems. Also dass ich das auch nicht wiederholen kann. Und man muss sagen, vieles konnten wir tatsächlich schon bewirken. Also Blick ist heute nicht mehr Blick wie früher. Blick ist total anders. Wenn ich eine Zeitung abonnieren müsste, dann könnte man auf die Idee kommen, den Sonntagsblick zu abonnieren. Das ist wirklich gut. Es hat gute Recherchen drin zu ja, was weiß ich, Rechtsextreme, Radikalisierung, so, die sind wirklich stark in diesem Investigativjournalismus. Also die besten Journalisten arbeiten dort, nicht die besten, aber so ein paar meiner Lieblingsjournalisten arbeiten bei Blick, tatsächlich.
Ist der Sonntagsblick was anderes als der Werktagsblick?
Ja, sie haben getrennte Redaktionen, das schon, aber auch der Blick, es ist das, ob der ganze Ringier-Konzern dieses Urteil von weggenommen hätte, eigentlich eine ganze Branche. Und das ist, glaube ich, schon grossartig jetzt bereits.
Du sagst, die Medienlandschaft in der Schweiz hat sich verändert über die letzten Jahre, nicht zuletzt auch durch deine Arbeit, deinen Prozess. Gleichzeitig sagt Ringier, das Urteil würde die Medienfreiheit gefährden.
Ist ein lustiges Statement, oder? Glaubst du denen das?
Ich verstehe es nicht.
Genau. Das ist es. Und weißt du, jetzt habe ich dieses Gewinnherausgabeurteil. Und wenn das rechtskräftig wird, okay, dann haben wir das. Aber wen betrifft es dann? Es betrifft absoluten schlimmsten Schweineboulevard. Einfach niemanden sonst. Es betrifft jene Redaktionen, die Menschen vernichten wollen, jagen, bis sie sich von der Brücke stürzen. Diese Redaktionen, welche Bilder von Toten abdrucken, auch wenn sie die Familie nicht gefragt haben, diese Redaktionen, die betrifft es. Und die gibt es ja eigentlich auch gar nicht mehr jetzt. Hier in der Schweiz, bei euch ist es, glaube ich, noch ein bisschen anders. Aber könnt ihr das auch mal so machen, mit dieser Gewinnherausgabe. Aber Es ist natürlich eine Behauptung, reflexartig, ich würde das wahrscheinlich genauso machen, wenn ich Ringier wäre, zu behaupten, jetzt sei noch die Medienfreiheit und der Journalismus gefährdet und ich mache den kaputt. Aber ich meine, hallo, es geht hier wirklich um 150 widerliche, sexistische Drecksartikel und die haben nichts, aber auch gar nichts mit Journalismus zu tun, oder?
Deine Berechnungen für die Gewinnherausgabe, hast du die irgendwo dokumentiert, sodass die auch andere Betroffene hüben wie drüben, also im In- und Ausland, einsehen können und das nachvollziehen können und vielleicht ähnliche Prozesse anstrengen können?
Ich hab das nicht irgendwo aufgeschaltet oder Open Source online gestellt, aber wir bieten allen Betroffenen von Medienmachtmissbrauch an, dass man sich dieses Know-how bei uns abholen kann. Ich bin auch in Kontakt mit Medienanwälten aus Deutschland und aus Österreich bereits, welche das Interesse bereits angemeldet haben und solche Prozesse ja von A bis Z einmal durchziehen möchten oder sich jetzt zumindest in einem ersten Schritt natürlich zuerst einmal anschauen, wie ist das Recht danach kompatibel und was braucht es und welche Fälle kommen da überhaupt in Frage. Weißt du, man sagt dann auch, also kürzlich hat der Verlegerverbandspräsident in einem Interview gesagt, also wenn dieses Gewinnherausgabeurteil dann wirklich kommt, dann kann man nicht mehr kritisch über einen Gemeindepräsidenten schreiben und das ist ja so, also so an den Haaren herbeizogen, eine solche Aussage, dass sich die Redaktionen dann zweimal überlegen müssen, ob sie über jemanden schreiben. Ja, hoffentlich überlegen sie es sich zweimal, oder? Also, das ist ja genau der Punkt. Und es ist überhaupt nicht so, dass das anwendbar ist dann auf irgendwelche so bisschen kritische Artikel. Die Artikel müssen krass persönlichkeitsverletzend sein. Das ist ganz klar, sie müssen erfunden sein, wie bei mir war ganz viel erfunden und so weiter. Es sind wirklich die krassesten Kampagnen, die da in Frage kommen für eine solche Gewinnherausgabe. Die gibt es in jedem Land, glaube ich. Die gibt es in Deutschland auch, verursacht wahrscheinlich mutmaßlich von der Bild-Zeitung. Diese Fälle, die wird es geben und die kann man jetzt, da hat man jetzt ein Werkzeug dagegen. Also jetzt kann man sich eigentlich mal wehren.
Du hast die ganze Zeit gesprochen von «wir». Meinst du damit deinen Verein, also Netzcourage?
Nein, nicht zwingend. Netzcourage trenne ich da recht sauber. Also ich muss das auch, weil es da mache ich Beratung von Betroffenen. Und das, was ich jetzt mache, das ist ja die Mächtigsten der Schweiz herausfordern vor Gericht. Und auch nur schon die Finanzierung, das zahle ich jetzt alles privat oder eben mit Hilfe von Crowdfundings. Nein, mit wir meine ich vor allem meine Familie, meinen Mann. Also wir entscheiden auch immer alles gemeinsam. Und ja, die Menschen um mich herum, mein Anwaltsteam, meine Anwältin und ihr Team, Hansi Voigt, welcher einer der Gutachter ist, welcher eben die Branche absolut von innen kennt und immer schon im Voraus sagen kann, was passieren wird.
Durch deinen Verein Netzcourage hast du ja Kontakt zu Menschen, die von ähnlicher Berichterstattung betroffen sind. Sind da eigentlich auch Männer dabei?
Ja, viele sogar. Ich habe ein bisschen die Vereinstätigkeit heruntergefahren, weil ich letztes Jahr noch ein Buch geschrieben habe. Da brauchte ich ein bisschen viel Zeit auch. Ich habe aber immer parallel die schlimmsten Fälle trotzdem an mich genommen und die Aufarbeitung geleistet. Und das waren sogar sehr viele Männer. Und das sind auch rechtsbürgerliche Männer. Das ist egal, aus welchem Teil des politischen Spektrums die kommen. Das digitale Gewalt ist überparteilich. Und das finde ich noch wichtig zu betonen. Ja, es gibt, also ich glaube, digitale Gewalt an Frauen ist natürlich schon häufiger. Hat immer sehr viel mit dem Körper oder mit Sexismus zu tun und sexueller Gewalt, ganz, ganz klar. Medienkampagnen richten sich, aber ja, ich glaube, Medienkampagnen, das kann man sagen, richten sich gegen beide Geschlechter. Und ob jetzt eine Vergewaltigung angedroht wird und wir da den Täter eruieren müssen oder ob einem SVP-Politiker nachgesagt wird, er sei pädophil, das sind dann die Fälle, da bin ich voll drin und da helfe ich.
Weißt du, ob auch noch andere Menschen in der Schweiz oder meinetwegen auch im Ausland ähnliche Urteile anstreben wie du? Weil im Zweifelsfall könnte das ja dann wirklich gefährlich für solche Medienkonzerne werden.
Ja, also gut für die Gesellschaft, gefährlich für die Dreckskampagnen, so müsste man sagen. Es ist ja nicht, ich glaube, wir sind ja alle froh, wenn es diese Schweinekampagne nicht mehr gibt, oder?
Leute kaufen diese Zeitungen, in denen diese Kampagnen stehen.
Bis sie dann mal betroffen sind selbst und dann merken sie es dann, ob das nicht so lustig ist. Ist mir nicht bekannt, dass es jetzt noch andere solche Fälle gibt.
Wann wird letztinstanzlich geurteilt?
Also wenn die das jetzt wirklich weiterziehen, man hat das ja angekündigt, dass sie das weiterziehen werden ans Obergericht, weiß nicht, ob sie es dann machen, sie werden jetzt sicher mal das Urteil ganz genau lesen, dann kann das vielleicht noch ein Jahr dauern, Obergericht, und dann vielleicht noch mal ein Jahr Bundesgericht.
Und irgendwann, gesetzt den Fall, du bekommst weiterhin Recht, fallen 600.000 Schweizer Franken auf dein Konto. Was machst du dann mit dem Geld?
Weißt du, was ich mit dem Geld mache? Ich bezahle, also ich decke mal die juristischen Kosten mit dem Geld.
Wie viel war das insgesamt?
Ein bisschen mehr noch als die 600.000. Das ist so. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass man da dann reich wird mit so einem Prozess. Weißt du, ich meine, da haben wir diese Ringe-Sache, diese Gutachten, das hat so viel, das sind Monate an Anwaltskosten. Und dann kam aber diese Tamedia-Kampagne, diese Buchsache, da musste ich auch. Ja, das war etwa gleich viel dann nochmals. Also es ist ein Vermögen. Und ja, man macht das nicht einfach so, weil lustig oder weil ich bin dann reich, sondern es ist ein Risiko. Man macht das, wenn man die Welt verbessern möchte, glaube ich, und die Gesellschaft prägen und irgendwie den Paradigmenwechsel. Dann macht man das, wenn man ein bisschen verrückt ist, auch.
Jolanda Spiers, vielen Dank.
Bitte, danke, dass du mir zugehört hast. So lange.
Dieser Podcast und ganz über Medien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich. Dafür gibt's sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de. Und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.